Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Eine Ära geht zu Ende. Duderstadts Bürgermeister Wolfgang Neute legt am Donnerstag sein Amt nieder. Fast zwei Jahrzehnte lang leitete er die Geschicke der Stadt. Und das ist Grund genug für uns, einmal auf seine Amtszeit zurückzublicken und auch zu schauen, was sich seitdem alles getan und entwickelt hat. Zu unserer heutigen Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Jennifer Bullard und ich bin auch inhaltlich verantwortlich für die Sendung. Bevor Wolfgang Neute sich nun zur Ruhe setzt, hat er noch einmal das Stadtradio Göttingen besucht und ist nun bei mir im Studio. Sie haben jetzt 18 Jahre lang die Geschicke der Stadt Duderstadt gelenkt. Wie schwierig war es denn anfangs, in die Aufgabe hineinzuwachsen?
Im Grunde genommen schon eine Umstellung vom Stadtdirektor, der ich ja seit 1988 sein durfte, dann zum Bürgermeister. Es begann damit, der Stadtdirektor wird gewählt vom Rat der Stadt Duderstadt und der Bürgermeister wird von allen Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Das bedeutet in Anführungszeichen auch Wahlkampf betreiben, weil wir 5 Kandidaten hatten, die sich damals gestellt haben. Und das war schon ungewohnt, durch die Straßen der Stadt zu gehen, auf dem Marktplatz zu stehen und zu sagen, bitte wählt doch mich, weil ich tolle Ideen habe und weil ich vielleicht auch dafür geeignet bin. Ungewohnt, schon allein, wie man in das Amt kommt. Aber mittlerweile ist das ja schon niedersächsische Tradition. Beim zweiten und bei der dritten Wiederwahl war es dann schon erheblich einfacher und leichter, damit umzugehen. Die Inhalte sind natürlich nach wie vor herausfordernd und gelegentlich schwierig, aber meistens gut zu meistern.
Aber wenn Sie jetzt so zurückblicken, inwiefern hat sich dann sozusagen Ihr erster Wahlkampf von den darauffolgenden unterschieden?
Der erste von den darauffolgenden, beim ersten Mal waren es tatsächlich 5 Kandidaten, die zur Wahl standen. Beim zweiten Mal war es eine Zweierrunde, die sich um die Aufgabe bemüht hat. Und beim dritten Mal war die Gegenkandidatin eine Frau in den besten Jahren und auch eloquent und durchaus für solch eine Aufgabe auch geeignet. Und es hatten sich die politischen Gruppierungen zusammengetan außerhalb der eigenen Fakultät und hatten gesagt, gemeinsam den Wechsel gestalten. Das war natürlich schon ein Unterschied. Und die Aufmerksamkeit in der Medienlandschaft war auch ordentlich. Also das waren dann doch schon wieder in der Organisationsform, im Wettbewerb Unterschiede. Aber es hat jedes Mal Freude gemacht, sich für ein Mandat für seine Heimatstadt, für seine Heimatregion zu bewerben. Und ja, das habe ich dann auch versucht, gut zu leben.
Und es war dann bestimmt auch leichter, weil Sie dann auch schon die ganze Bevölkerung besser kannte.
Ja, ich bin ein Kind der Region. Ich bin in Duderstadt zur Welt gekommen, im St. Martini Gesundheitshaus, bin dort auch meinen schulischen Weg gegangen, meinen Jugendweg gegangen und bin ja dann schon sehr, sehr früh zur Stadt Duderstadt aus besonderen Gründen gekommen, in meinem Leben mit einer Bewerbung. Die Stadt hat mich dann versehentlich oder bewusst auch genommen und von daher hat man natürlich mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen Gewerbetreibenden, mit vielen in bestimmten Funktionen über die Jahre zu tun gehabt. Und man kennt die Stadt mit ihren Dörfern, man kennt die Region gut, aber auch die Nachbarstädte.
Und was hat Ihnen denn während Ihrer Amtszeit so die größte Freude bereitet?
Die größte Freude hat mir bereitet, wenn ich noch etwas weiter zurückblicke, nicht nur in die Zeit des Bürgermeisters, sondern insgesamt, dann war es natürlich die Grenzöffnung. Vor 30 Jahren, der 9.10. November 1989. Und es gab daneben weitere ganz tolle Ereignisse, sei es nun Besuche von Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern, Besuche von Bundespräsidenten, aber auch ganz besonders für die Stadt und die Region die Landesausstellung Natur im Städtebau 1994, verbunden mit einem großen Stadtumbau, aber auch der Tag der Niedersachsen 2012 bis hin zu vielen Ereignissen, die wir in unserer Stadt hatten und bis hin auch zu vielen positiven Weiterentwicklungen, die den Menschen, den Bürgern, den jungen Leuten der Stadt gedient haben und dienen. Und ich drücke das mal aus, vielleicht in einer einzigen Zahl. Ich habe in meinen Jahren bei der Stadt in den 80ern erlebt, dass die Arbeitslosigkeit in der Region bei 26,6% war. Und sie ist jetzt bei 3,5, 3,6, also unter 4. Das ist für mich ein zweites Wunder, was die Beschäftigung angeht. Und ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt. Gleichzeitig ist auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen. Das ist ja ein weiterer Indikator. Also viele sehr, sehr positive Dinge, an die ich mich erinnere.
Wie schwierig war es denn dann auch als Bürgermeister, diese positiven Prozesse mit anzustoßen, dass die überhaupt ins Laufen gekommen sind?
Wenn man kreativ ist, wenn man mit Herz und Verstand in der Aufgabe ist, dann hat man unendlich viele Ideen. Nicht alle äußert man, weil auch eine Idee braucht eine bestimmte Zeit, in der man sie äußern kann. Aber wenn ich zurückblende und dran denke, dass wir durch eine Initiative eine Kolping-Ferienstätte nach Duderstadt bekommen haben mit 200 Gästebetten, ein internationales Jugendgästehaus, dass wir diese Landesgartenschau in Duderstadt hatten, dass wir die Entwicklung von Gewerbe- und Industriebetrieben begleiten konnten, dann sind das eigentlich Themen, die ausschließlich Freude bereitet haben. Man musste häufig und durfte häufig etwas vorausdenken bei bestimmten Themen. Bei anderen Themen war es die flankierende Unterstützung. Und so haben wir gemeinsam, wirklich wir gemeinsam in der Region, Professor Hans-Georg Neder als Eigentümer von Otto Bock, aber auch unser Landtagsabgeordneter Lothar Koch und viele andere Gewerbetreibende, Schulleiter, Behördenleiter, Betriebsinhaber, wir gemeinsam, die jungen Leute, die Frauen und Männer der Region haben da eine Menge bewirken können.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die nicht so schönen Sachen der vergangenen Jahre blicken, da hatten wir ja schon mal in Interviews diskutiert gehabt über die Schließung der Geburtenstation im St. Martini Krankenhaus, über die kommende Schließung der St. Ursula Schule. Es war ja jetzt auch im Bürgermeisterwahlkampf, wo sie jetzt ja nicht mehr angetreten sind. Dann auch nochmal viele Themen wie ÖPNV wurde da behandelt, wie es da weitergehen soll, wie der Umbau des zentralen Omnibusbahnhofes vorangehen soll, vor allem wie es mit dem Hallenbad aber auch weiter aussieht und auch mit der Fußgängerzone. Wo denken Sie denn, muss da in Zukunft auf jeden Fall dringend etwas in Duderstadt getan werden?
Ich gucke da mal über den Tellerrand. In allen Städten der Region, und das beziehe ich auch sogar auf Gesamtniedersachsen, muss immer wieder was getan werden. Und die Duderstädter Themen sind gar nicht so außergewöhnlich. Gehe ich rein in die Entwicklung mit der Geburtenstation. Dann haben wir bundesweit ein Sterben der Geburtshilfestation. Ich bedauere das, aber ohne eine erhebliche Erhöhung der Fallpauschalen für Entbindungen wird dieses Sterben der ländlichen Häuser weitergehen. Entscheidender Punkt war für mich aber bei der Beurteilung dieser Frage, wir dürfen die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des St. Martini Gesundheitshauses nicht gefährden. Von daher bin ich auch dann dafür eingetreten, lasst uns alles tun, dass St. Martini in Duderstadt Zukunft hat, auch wenn wir schmerzhaft für uns die Geburtshilfestation schließen müssen. Empfehle aber den Blick ins gesamte Land, in die gesamte Republik und Jahr für Jahr sterben noch, in Anführungszeichen, Geburtshilfestationen im mehrstelligen Bereich. Hier ist Bundespolitik gefordert, wenn man es ernst meint, auch auf diesem Feld mit der Versorgung ländlicher Räume. Ich nehme das andere Thema, den ÖPNV. Duderstadt ist leider ein Mittelzentrum ohne Bahnanschluss. Wir haben nach der deutschen Einheit 10 Jahre lang versucht, diese Bahnlinie zu reaktivieren, sind aber von der damaligen Landesregierung etwas im Stich gelassen worden. Nur lamentieren und lange Tränen nachweinen hilft nicht. Positiv ist, dass wir ab diesem Jahr die Landesbuslinie nach Duderstadt haben, dass man von morgens 5 bis abends 23 Uhr im Stundentakt Duderstadt erreicht. Das ist klasse, das ist prima, das ist für Duderstadt, aber auch für zum Beispiel das Oberzentrum Göttingen, für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für viele Menschen nur positiv. Jetzt muss aber der zweite Schritt kommen, die Tarifreform. Es kann nicht sein, dass ich für ein Busticket von Duderstadt nach Göttingen oder von Göttingen nach Duderstadt 8,70 Euro bezahle. Ich fahre für 5, 6 und 7 Euro den ganzen Tag im Großraum Berlin bis nach Potsdam kreuz und quer, während ein Ticket für eine Fahrt 8,70 Euro zwischen Göttingen und Duderstadt kostet. Und da wir Eichsfelder auch alle wieder zurück wollen ins Eichsfeld, habe ich also den Preis auch zum zweiten Mal zu bezahlen. Der Ausflug nach Göttingen liegt dann schon bei 17,40 Euro, ohne dass ich in Göttingen noch mich in der Stadt weiter bewegen konnte. Also da gilt es, weiter dran zu arbeiten. Ich vertraue, dass es dort das 5-Euro-Ticket gibt als nächsten Schritt, dass es auch spannende Gruppentickets gibt. Ich komme gerade aus einem Gespräch mit dem Goethe-Institut Göttingen und wir haben auch dann darüber gesprochen, wie kriegt man Schüler, Studentenseminare aus Göttingen für einen akzeptablen Preis nach Duderstadt, um die dort vorhandenen fantastischen Möglichkeiten intensiver nutzen zu können.
Wir schauen jetzt nochmal so ein bisschen zurück auf Ihre Amtszeit. Wie gesagt, 18 Jahre waren das. Und jetzt würde ich ganz gerne natürlich so wissen, wenn Sie so zurückblicken auf diese 18 Jahre, inwiefern gab es da vielleicht auch Situationen in Duderstadt, wo Sie so rückblickend auch sagen, das hätte ich vielleicht besser machen können?
Ich habe vom Wir gesprochen und zu dem Wir gehört natürlich dann auch eigene Arbeit. Im Grunde genommen haben wir immer versucht, aus den gegebenen Möglichkeiten das Optimum herauszuholen, das Optimum zu bekommen. Denken wir beispielsweise an die Erschließung und Sanierung des Rathauses. Dann war das ein langer Prozess, auch mit Rückschlägen, weil es Sanierungsfehler gegeben hat. Aber Kernpunkt war, ein noch attraktiveres Rathaus zu präsentieren, ein barrierefreies Rathaus zu präsentieren und insgesamt bei der Attraktivierung möglichst wenig städtisches, möglichst wenig Bürgergeld auszugeben. Und wenn ich das aufs Rathaus beziehe und auch auf andere Projekte, dann ist das eigentlich gelungen. Es gibt immer Punkte, bei denen man noch mehr hätte tun können, noch hätte weiter denken können, noch hätte vielleicht neue Wege gehen können, aber ganz offensichtliche Schwächen kommen so auf den ersten Blick nicht in den Sinn. Was nicht bedeutet, dass es unerledigte Schulaufgaben gibt. Wir müssen in der Hochwassersicherung eine ganze Menge tun. Wir müssen unsere Feuerwehren für die Zukunft, für Regenereignisse, aber auch für andere Schadensereignisse noch besser ausstatten. Wir müssen, was den zentralen Omnibusbahnhof angeht, das Angebotsniveau verbessern und verstärken und ich könnte weitere Punkte nennen. Aber altes chinesisches Sprichwort, auch 1000 Meter beginnen mit dem ersten Schritt und so haben wir es im Eichsfeld eigentlich immer gehalten. Die Herausforderungen definieren, Anträge schubladenreif vorbereiten, das Optimum in der Finanzierung anstreben und dann setzt man die Themen, die anstehen, Schritt für Schritt um. Insofern ist das überhaupt nichts Dramatisches, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Und wenn ich da seit 88 als Stadtdirektor oder 2001 bis heute als Bürgermeister zurückschaue, dann ist das gemeinsam mit dem Stadtrat, mit den Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern, mit vielen Wegbegleitern, Weggefährten schon ordentlich gelungen, sodass Duderstadt im Konzert der Mittelzentren in Südniedersachsen, Nordthüringen, Nordhessen, ich glaube schon, ordentlich mitspielen kann, ohne überheblich zu sein.
Ich möchte mal ganz kurz beim Hallenbad bleiben. In der vergangenen Ratssitzung haben Sie ja dazu eine Entscheidung vertagt. Das heißt, wie geht es denn da jetzt eigentlich konkret weiter?
Das Hallenbad ist in den 70ern gebaut worden, ist in die Jahre gekommen. Und auch da wieder der Blick über den Tellerrand nach Gesamtniedersachsen, nach Thüringen, in die Bundesrepublik. Sterben von Hallenbädern. Also hier sind die Bundesrepublik Deutschland und die Länder sehr stark in der Verantwortung, mehr zu tun, damit unsere Kinder, unsere Schülerinnen und Schüler schwimmen lernen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, haben die Bundesförderung versucht zu erreichen. Das ist im zweiten Anlauf auch gelungen. Allerdings nur mit der zuerst ermittelten Investitionssumme, sodass wir bei 3,2, 3,3 Millionen Bundeszuschuss stehen. Das Land, Ministerpräsident Weil, hatte dann ein 1 Milliarde Investitionsprogramm für Gemeinden vor der Landtagswahl angekündigt. Wir haben natürlich darauf gesetzt, dass wir Landesmittel mit den Bundesmitteln kumulieren, verbinden, um dann zu einer verbesserten Finanzierung zu kommen. Wir haben auch die Hoffnung gehabt, dass der Landkreis Göttingen uns bei dieser Finanzierung hilft, weil ja nicht nur Duderstädter Kinder in das Hallenbad gehen oder ins Schulzentrum, das das Hallenbad nutzt, sondern es sind Kinder aus der gesamten Region. Die Kostenermittlung hat uns dann auf Beträge von über 10 Millionen Euro geführt, sodass der Stadtrat sehr verantwortlich gesagt hat, wir müssen zum einen die Standortfrage sauber klären, wir müssen zum zweiten die Investitionssumme sauber ermitteln und wir müssen drittens vor allem auch die Folgeaufwendungen kennen. Und auf diesem gesamten Feld hat es in den letzten Tagen sehr erfreuliche neue Anstöße gegeben, die aber noch nicht reif sind, jetzt über den Sender gegeben zu werden. Und das könnten Ansätze sein, das könnte ein Impuls sein, dass es doch zur Kombination bisheriges Freibad, neues Hallenbad an einem Standort kommt und dass die Finanzierung in realistische Nähe rückt und mit der Finanzierung dann auch die Folgeaufwendungen. Das Ganze ist ein Paket, also auch hier gilt es, mit langem Atem die Themen anzugehen. Unsere Grundschulkinder, auf die es ankommt, haben natürlich die Gelegenheit, Schwimmen zu lernen im Freizeitbad in Teistungen oder auch im Hallenbad in Giebolderhausen. Also der Schwimmunterricht wird erteilt. Das Schwimmangebot in der Halle wird es absehbar nicht geben. Aber den Preis nehmen wir gern in Kauf, wenn es mittel- und langfristig ein dann doch wieder attraktives Angebot gibt. Also da hilft jetzt nicht lamentieren, sondern es hilft tüchtig am Projekt arbeiten und dann schauen wir mal, am Ende wird abgerechnet und ich bin da recht optimistisch.
Das heißt, es hieß ja in der Vorlage auch, dass das Hallenbad sonst auch in der kommenden Saison gar nicht eröffnen könnte, weil halt einfach die technischen, ja, sag ich mal, Grundausstattung, dass die dann halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist, dass es halt auch gefährlich wäre. Das heißt, da muss man auf jeden Fall mit rechnen, das Hallenbad, das bleibt dann in der kommenden Saison geschlossen.
Das Hallenbad bleibt in der kommenden Saison geschlossen. Alles andere wäre jetzt unverantwortlich, es zu formulieren. Und wir arbeiten an dem künftigen Hallenbad-Angebot, möglichst in Verbindung mit dem Freibad, sodass das Mittelzentrum Duderstadt auch auf dem Feld wieder gut aufgestellt ist, so wie wir gemeinsam arbeiten mit dem St. Martini Gesundheitshaus, um die Bettenzahlen im Eichsfeld zu erhöhen, ein Angebot vorzuhalten. Also wir müssen das gesamte Spielfeld des kommunalen Handelns sehen. Dabei hat das Schwimmangebot eine Riesenbedeutung, aber das Schwimmangebot ist nicht alles. Da muss man auch die Hallenangebote sehen, die wir im Sportbereich haben. Und da ist Duderstadt gut aufgestellt. Ich wiederhole, Bund und Land müssen dort auch stärker in die Verantwortung, weil die Kommunen ansonsten ihren Verpflichtungen dort allein nicht gerecht werden können. Es sei denn, man würde die Steuern dramatisch erhöhen. Aber das wollen wir im Eichsfeld auf keinen Fall.
Das heißt, wenn Sie ja schon sagen, da gibt es jetzt auf jeden Fall schon konkrete Planungen, wie es weitergehen kann mit dem Hallenbad und auch mit dem Freizeitbad. Inwiefern könnte da schon in der kommenden Ratssitzung was zu beschlossen werden?
In der kommenden Ratssitzung wird es voraussichtlich für Entscheidungen noch zu früh sein. Es gilt weiter seriös, die Aufwendungen zu ermitteln, eine gute Planungskonzeption zu bekommen. Und da gibt es einige wirklich weit in die Zukunft reichende Gedanken in Duderstadt, die wir miteinander verknüpfen wollen. Daran wird wirklich knüppelhart gearbeitet und ich bin am Ende optimistisch, sage aber noch einmal, die gesamte Stadtentwicklung besteht nicht nur aus dem Hallenbad, ohne das Thema zu verniedlichen, sondern es gibt im Gesundheitsbereich, im Arbeitsplatzbereich, im Schulangebot, im ÖPNV-Angebot bis hin zur Verkehrserschließung der Region noch eine Menge an Schulaufgaben zu leisten, aber immer wieder Schritt für Schritt und immer wieder mit Blick auf die Kommunalfinanzen. Und da dürfen wir dann auch sagen, dass wir in Duderstadt sparsam gewirtschaftet haben, dass wir versucht haben, das Optimum anderweitiger Förderungen einzuwerben, sodass wir die Lasten, die in zig anderen Gemeinden auf die Schultern künftiger Generationen gelegt werden, die haben wir versucht, in unserer Zeit zu tragen. Wir haben Schulden abgebaut und sind auf diesem Feld eigentlich auch ganz gut in Form.
Und was denken Sie, bis wann könnte dann eine Entscheidung fallen, wie es mit dem Hallenbad weitergeht?
Es wird in den nächsten Wochen und Monaten auch zu Besichtigungen kommen anderer Einrichtungen. Da hat schon Termine gegeben, aber auch nochmal neue Aspekte. Es wird dann zur Abstimmung der Finanzen kommen und es wird zur Berechnung der Folgeaufwendungen kommen. Und bitte würdigen Sie dabei, dass die Mitgesellschafter in der Eichsfelder Bädergesellschaft ja deutlich gesagt haben, wir zahlen nichts dazu und wir beteiligen uns auch nicht mit erhöhten Folgekosten. Also die Stadt Duderstadt muss ganz genau und verantwortlich rechnen und muss dabei natürlich im Blick haben, dass ein Mittelzentrum ein Hallenbad haben sollte und muss noch mehr im Blick haben, dass die Kinder dieser Region schwimmen lernen müssen. Ansonsten halten wir Sonntagsreden, aber das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen mit seriösen, guten und zukunftsorientierten Konzepten ans Werk gehen.
Und wir kommen nochmal zurück zu Ihnen als Person, als Bürgermeister. Da würde mich nämlich nochmal eine Sache besonders interessieren. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn man so als Bürgermeister einfach durch die Stadt geht? Man wird ja wahrscheinlich ständig von irgendjemandem erkannt, von jemandem angesprochen. Wie fühlen Sie sich dabei?
Normaler Bürger des Eichsfeldes, normaler Duderstädter Bürger mit intensiveren Gesprächsanteilen bei einem Weg durch die Stadt. Also das ist für mich nicht abschreckend, sondern im Gegenteil, es macht Freude, mit wem auch immer ein Wort wechseln zu können oder auch zu hören, kümmere dich bitte mal um das oder jenes. Ich bin gestern einen kurzen Weg durch die Stadt gefahren, habe dreimal die Scheibe runtergelassen, weil dreimal kurzer Gesprächskontakt war. Das waren ganz unterschiedliche Themen. Der Papierkorb da und da ist überfüllt, kannst du den mal vorzeitig reinigen lassen. Es war aber auch der Hinweis auf etwas und es gab dann auch ein Dankeschön für etwas, was erledigt worden ist.
Das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Da frage ich mich so ein bisschen, es ist ja jetzt auch in letzter Zeit immer wieder die Rede davon, dass sich Politiker zum Beispiel immer öfter verbalen oder aber auch körperlichen Angriffen ausgesetzt sehen. Inwiefern ist Ihnen denn sowas in Ihrer Zeit als Bürgermeister widerfahren?
Das hat es schon gegeben, dass es Menschen gegeben hat, die auch nachts mehrfach per Telefon angerufen haben. Das liegt Jahre zurück, das hat es auch in jüngerer Zeit gegeben, weil ich zum Beispiel auch meine persönlichen Daten öffentlich mitgeteilt habe, sodass jeder meine private Rufnummer kennt, jeder meine Handynummer kennt, wer sich interessiert. Also das hat es schon gegeben. Ein wichtiger Faktor ist natürlich, dass sich dann in den Netzen und auch in der Medienlandschaft Dinge verändert haben. Es war und ist keine gute Entwicklung, dass man mit einem Pseudonym was auch immer im Netz absetzen konnte. Wer eine Meinung hat, der sollte auch im Netz mit seinem Namen, mit seinem Vornamen zu dieser Meinung stehen und nicht anonym irgendwelche Botschaften herausgeben, die eventuell nicht zutreffend sind. Und da hat es natürlich auch Grenzverletzungen gegeben in all den Jahren, Grenzüberschreitungen gegeben in all den Jahren. Das ist dann auch ein Lernprozess, den man durchmacht, aber den Lernprozess macht dann auch die Familie mit durch. Und das kann natürlich schon schmerzhaft sein. Da lade ich alle Hörerinnen und Hörer und alle die, die sich an solchen Themen beteiligen, ein, dass wir zu einer durchaus kritischen, aber angemessenen Sprache zurückfinden auf allen Ebenen, insbesondere im Netz, und dass es dann eben auch kritischen Dialog gibt, der sich in Terminen, der sich in besonderen Ereignissen widerspiegeln muss. Es hat also schon auch diese unangenehmen Dinge gegeben, aber ich habe für meine eigene Person da auch gelernt, mit umzugehen. Tätliche Angriffe hat es Gott sei Dank nicht gegeben. Verbale Grenzüberschreitungen auch gegenüber Mitarbeitern hat es gegeben. Das hat dann auch dazu geführt, dass der Bürgermeister, der Stadtdirektor Wolfgang Nolte, auch dann mal zu diesen bestimmten Bürgern gefahren oder gegangen ist, um zu sagen, lieber Herr Meier, Sie waren im Bürgerbüro und haben das und das von sich gegeben, die herzliche Bitte, überdenken Sie es nochmal, weil das ist eine Beleidigung gewesen und das kann ich nicht auf meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sitzen lassen. Aber das waren auch Gott sei Dank die Ausnahmen.
Und wie waren da dann die Reaktionen dann darauf, dass Sie vor Ort waren?
Sehr unterschiedlich, so wie auch mancher Bürger sich gewundert hat und auch wundert, wenn ich sonntags abends oder samstags früh, wenn ich Bürostunden noch mache, zum Telefon greife und durchaus mal anrufe und sage, Sie haben das und das geschrieben. Und dann wird im direkten Gespräch per Telefon oder über eine Terminvereinbarung was ausgetauscht. Das ist überwiegend positiv angekommen und wird auch jetzt immer noch positiv registriert, wobei ja dabei wichtig ist, dass nach den Worten des Austausches dann auch Taten folgen. Und da mein Beruf für mich auch immer mein Hobby war, hat das mir über 7 Tage die Woche bis heute Freude bereitet. Und insofern gucke ich da auch gern und mit überwiegend sehr guter Stimmung auf diese vielen Jahre zurück.
Aber da braucht es doch bestimmt auch noch so ein gewisses Maß an Resilienz, um sich davon dann auch von diesen verbalen Angriffen zum Beispiel nicht einschüchtern zu lassen. Wie haben Sie das denn geschafft, sich davon dann wirklich zu distanzieren und sich davon sozusagen nicht das Amt verderben zu lassen?
Ja, wichtig ist dabei, dass man schon ein bisschen dickeres Fell entwickelt. Aber dickeres Fell nicht im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern dass man es schafft, einen erregten Gesprächspartner runterzuholen, deutlich zu machen, komm, nun lass uns mal auf Augenhöhe miteinander reden und überleg bitte mal, du wärst der Bürgermeister oder du wärst der Stadtdirektor in früherer Zeit, was würdest du denn tun? Und das hat in den meisten Fällen schon gefruchtet. Und dann bin ich natürlich dankbar, dass ich diese DNA hatte, dass ich damit umgehen konnte, ohne Seminare zu belegen zur Konfliktbewältigung oder sonst etwas, sondern das hat man dann zum Teil oder man hat es nicht. Ein Teil kann man sich aneignen, ein Teil kann man weiterentwickeln, aber der eine und der andere Kollege oder Kollegin, da spürt man schon, dass sie in Grenzbereichen sind. dass sie schon Probleme haben, mit dem Alltag fertig zu werden. Das sage ich aber nicht generalisierend. Das ist ja in vielen anderen Berufen, in pädagogischen Berufen, in vielen anderen Feldern gleichermaßen so.
Also bräuchte es so ein bisschen mehr Sensibilisierung dafür, dass die Gesellschaft sozusagen jetzt nicht verroht?
Ich glaube schon, dass wir auf allen Feldern uns auch Mühe geben müssen, hinterfragen müssen, ob wir mit unserem Handeln etwas dazu beigetragen haben. Ich nehme ein normales Spielfeld heraus, die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Wichtig ist es dabei, wenn eine Straße neu gestaltet oder neu gebaut werden soll, dass ich sehr früh die Anlieger, die Eigentümer informiere und sage, wir sind am Beraten, da könnte etwas auf euch zukommen. Dass man einen Termin macht, in dem man Planungen vorstellt. Möglichst schon auch mit ganz groben Kostenkalkulationen. Allerdings muss man das auch schriftlich rausgeben, weil sonst später leicht Missverständnisse auftreten.
Transparenz auf jeden Fall.
Transparenz von der ersten Minute an auf den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Und dann kann man auch Erregung, Ärger, verbalen Entgleisungen hier und da zum Teil vorbeugen. Das gilt natürlich nicht für alles. Es gibt Unbelehrbare, die sich da kaum im Zaum halten können. Aber das waren in Duderstadt, das waren im Eichsfeld wenige, ganz wenige Ausnahmen.
Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen, was wird Ihnen denn an der Arbeit als Bürgermeister so am meisten fehlen?
Ja, es hat schon Freude gemacht, morgens loszugehen oder loszufahren, wie auch immer. Mit dem Team Dinge zu diskutieren, Dinge weiterzuentwickeln, zu gucken, wo gibt's in Hannover das zuständige Ressort, um eventuell auch die Förderung zu bekommen oder wo gibt's andere Partner, mit denen man gemeinsam Themen gestalten kann. Ich nehme eben mal so Kolping noch einmal heraus oder nehme auch heraus in Duderstadt die Sielmann-Stiftung oder das Grenzlandmuseum Eichsfeld oder Otto Bock oder Handwerksbetriebe. Da war es immer wieder absolut überwiegend mit viel, viel Freude durchsetzt, an Themen heranzugehen, zu gucken, das, was am Anfang gar nicht möglich schien, doch auf den Weg zu bekommen durch gemeinsame Arbeit. Und deshalb immer wieder wir und ganz wenig ich.
Welches Projekt liegt Ihnen denn für Duderstadt für die Zukunft besonders noch am Herzen, was Sie jetzt vielleicht auch noch abseits von Ihrem Bürgermeisteramt mit vorantreiben wollen?
Was am Herzen liegt und was ständige Aufgabe bleibt, Integration ausländischer Mitbürger, dass sie gelingt, dass es keine Überfremdung gibt, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze weiter wächst, dass es genügend Ausbildungs- und Arbeitsplätze für die junge Generation gibt. Da sind wir durch unsere neuen Gewerbegebiete und durch mutige Investoren eigentlich auf gutem Wege, dass Duderstadt attraktiver Schulstandort bleibt, dass wir ein Angebot haben, das für Familien, aber auch für Einzelpersonen einladend ist. Und wenn ich an unser Angebot an Tagespflege, Krippen, Kindergärten, Grundschulen denke, dann müssen wir das stabilisieren. Und wenn ich über den Tellerrand schaue und gehe zum Beispiel in die Städtebauförderung, in das Stadtdenkmal Duderstadt, dann wünsche ich mir schon, dass wir im Verbund des Fachwerk Fünfecks für Duderstadt weitere nationale Projekte des Städtebaus an Land ziehen können. Zum Beispiel, dass wir die St. Cyriakuskirche, die Basilika, in ihrem Westwerk erschließen, bis in die Türmerstube, dass es einen Skywalk gibt, von dem aus ich nicht über Baumwipfel, sondern über Dächer der Stadt gehe, um wirklich auch eine solche Stadt noch attraktiver zu gestalten. Ich nehme heraus, 30 Jahre nach der Grenzöffnung, nach der Einheit, dass das grüne Band, der frühere Todesstreifen, dass das UNESCO Weltnatur- und Weltkulturerbe wird. Und ich glaube schon, dass wir im Eichsfeld, mitten in Deutschland, die Voraussetzungen dafür top erfüllen. Und so kann ich mir Weiterentwicklungen auf etlichen anderen Feldern vorstellen. Ich bleibe einmal beim Gesundheitshaus St. Martini. Dort Entwicklung der Bettenzahl, Stabilisierung der Arbeits- und Ausbildungsplätze. Oder ich nehme heraus die Weiterentwicklung des Grenzlandmuseums Eichsfeld durch verstärkte institutionelle Förderung durch das Land Niedersachsen. Ich nehme heraus die Weiterentwicklung von Otto Bock, wo wir Rahmenbedingungen zu gestalten haben, gemeinsam mit Professor Hans-Georg Neder. Und ich nehme stellvertretend noch heraus die weitere Stabilisierung des Bundespolizeistandortes. Da setze ich darauf, dass die Vorarbeiten, die wir leise und hinter den Kulissen geleistet haben, dass die gemeinsam mit einer tollen Arbeit unserer Polizeibeamten vor Ort dazu führt, dass es in Duderstadt in absehbarer Zeit eine Einsatzhundertschaft mehr gibt. Und so sind wir auf sehr vielen Feldern unterwegs und können eine Stadt präsentieren, die in einer guten Verfasstheit ist, in einer guten Verfassung, die attraktiv ist mit ihren kulturellen und touristischen Angeboten. Es bedeutet aber nicht, dass alles schon top ist. Nein, auch der neue Bürgermeister, der Stadtrat, die Verantwortlichen haben unendlich viel zu tun, auch für die Zukunft. Aber wenn wir die Bürgergemeinschaft, die Bürgergesellschaft so weiter pflegen und so gemeinsam in die Zukunft gehen, dann kann es eigentlich nur Freude machen, auch in Zukunft diese Stadtentwicklung dann etwas mehr aus der Distanz zu begleiten. Und das will ich natürlich schon tun.
Also würden Sie sich nicht ganz aus der Politik zurückziehen, aber doch so, dass Sie so ein bisschen Abstand davon bekommen?
Ich bin jetzt in zahlreichen Vereinen, Verbänden tätig, ehrenamtlich tätig. Und da wird es natürlich einige Dinge geben, die ich auch in Zukunft gern wahrnehme. Aber es wird eben nicht den Leserbriefschreiber Wolfgang Nolte geben und auch nicht den, der sich im Netz zu jedem Thema artikuliert, sondern es wird das interessierte Begleiten der Stadt- und Regionalentwicklung geben. Und dort, wo ein Ratschlag gebraucht wird, wird er gegeben, aber nur, wenn er abgefragt wird, weil ungefragte Kommentierungen werden nicht von allen geschätzt. Und da gibt es bei mir auch die Neigung, den Willen, stark mich selbst zu bremsen. Alle anderen kriegen ihre Chance. Und ein Stadtentwicklungsprozess ist ein permanenter Prozess. Wir werden 2029 1100 Jahre Duderstadt feiern können. Und wenn ich das vor das eigene Auge als Zahl mir stelle, dann bedeutet das 1100 Jahre und es hat immer verantwortliche Persönlichkeiten gegeben. Und dann nimmt man sich auch mit einer etwas längeren Zeit gar nicht so wichtig. Und 2029 wollen wir zum Beispiel auch, weil es immer um die Zukunftsorientierung geht. Man muss wissen, wo man herkommt, die Geschichte kennen, den Standort genau definieren können, auf dem man sich heute aufhält. Aber es geht dann auch wieder um Zukunftsvisionen. Und eine dieser sehr konkret ins Auge gefassten Zukunftsvisionen ist dann auch die Landesgartenschau Niedersachsens im Jahre 2029 in Duderstadt. Wir haben unser Interesse schon beim Landwirtschaftsminister, bei den Verantwortlichen der Landesregierung, der Landespolitik platziert. Und ich bin überzeugt, dass wir die nur 10 Jahre bis dahin top nutzen und Duderstadt noch attraktiver präsentieren. Allerdings auch in guter Partnerschaft, und das will ich bewusst auch hier einfügen, mit dem Oberzentrum Göttingen, sind wir doch mit der Universität sehr viel enger in der Ära Beisiegel zusammengerückt. Haben wir Kontakte zu einigen Max-Planck-Instituten? Gibt es stellvertretend ein fantastisches Miteinander mit Sartorius an der Spitze, mit Herrn Kreuzburg? Und das ließe sich fortsetzen. Und aus Duderstadt heraus sind auch regionale Impulse gekommen. Der Museumsverbund, den wir bis vor wenigen Jahren hatten, eine Initiative zwischen Duderstadt und der Stadt Göttingen. Das Rechenzentrum, was es regional gibt, Keimzelle, Zusammenarbeit Duderstadt mit Göttingen. Und so gibt es also wirklich viele Berührungspunkte zum Oberzentrum bis hin zur medizinischen Versorgung. Was ist da in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum Otto Bock bis hin zum Schulkrankenhaus St. Martini in Duderstadt entstanden? Und wie besetzen wir mittlerweile wechselseitig die Arbeitsplätze? Im Klinikum bei der Universität vor Jahren schon eine Erhebung, mehr als 1000 Eichsfelder sind vor Jahren schon zum Klinikum oder zur Universität zur Arbeit gefahren. Das sind heute noch mehr. Bei Sartorius wird es gleichermaßen sein. Also von daher auch Duderstadt, Eichsfeld in Verbindung mit dem Oberzentrum, aber auch in Top-Nachbarschaft zu Northeim, Einbeck, Osterode, Hahnmünden und natürlich in freundschaftlicher Nachbarschaft zum Thüringer Teil des Eichsfeldes. Wer so wie ich Eichsfelder ist, der hält das für selbstverständlich, sodass ich es jetzt erst am Schluss erwähnt habe.
Das heißt, wenn ich das alles mal so zusammenfasse, Sie verlassen dann mit einem guten Gefühl dann auch Ihren Posten.
Ja, ohne jede Überheblichkeit. Ich habe versucht, in Demut, mit Herzblut, mit Begeisterung, mit Leidenschaft die Arbeit zu leisten. Habe in der Zeit ein gutes Stück an Projekten mitbegleiten können, habe einiges mitstabilisieren können, aber immer wir gemeinsam. Und wenn ich dann zurückgucke, dann kann ich schon sagen, wir haben unter den vorhandenen Möglichkeiten das Optimum erreicht. Und da sage ich allen Partnerinnen und Partnern noch einmal Danke, weil ein solches Miteinander, wie wir es auch in der Stadtgesellschaft, in der Regionalgesellschaft haben pflegen können, das ist schon ungewöhnlich. Und dieses gute Stadt- und Regionalklima, das wünsche ich mir dann auch für die Zukunft.
Ihr Nachfolger wird nun Thorsten Falke von der FDP. Die CDU hatte ja auch einen Kandidaten aufgestellt mit Stefan Koch. Der hatte dann in der Stichwahl so um die 30% am Ende bekommen, also 70% für Thorsten Falke. Wie enttäuscht sind Sie denn als CDUler, dass Stefan Koch nicht das Rennen gemacht hat?
Wolfgang Nolte war nie Parteisoldat, sondern ich habe mich für die Mitgliedschaft in der CDU entschieden, als deutschlandpolitische Fragen in den 70er Jahren in besonderer Weise im Mittelpunkt standen. Für mich ist in einer Gemeinde entscheidend die jeweilige Persönlichkeit. Natürlich sind auch klare Mehrheitsverhältnisse durchaus ein positiver Faktor. Da wird es Hörerinnen und Hörer geben, die das anders sehen. Aber ich kann in Kontinuität bestimmte Themen voranbringen. Und die Stadt Duderstadt geht nicht unter, sondern Thorsten Falke wird mit dem Stadtrat, mit den Ortsräten, mit den Bürgern sicherlich genau wie ich versuchen, das Beste für die Stadt zu leisten. Und der ganz entscheidende Punkt ist, die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Es waren bei uns 52-53%, die zur Wahl gegangen sind, im ersten Wahlgang, im zweiten Wahlgang. Und in der Demokratie kritisiert ein Bürgermeister nicht Wahlergebnisse, kommentiert sie auch nicht überflüssigerweise. Das wäre überheblich. Ich wünsche im Gegenteil meinem Nachfolger die glückliche Hand und viel Erfolg.
Welchen Rat würden Sie ihm denn auf den Weg mitgeben, jetzt auch im Hinblick, was wir ja vorhin besprochen haben, dass es ja heutzutage als Kommunalpolitiker auch immer schwieriger wird, sich wirklich zu engagieren, weil man dann halt auch mit Bedrohungen rechnen muss?
Ja, ich würde es schon positiv anfassen. Auch die in der Region jetzt neu gewählten Frauen und Männer, die kommen ja überwiegend alle aus ihren Gemeinden und haben sich dort zur Wahl gestellt, sind also mit Land und Leuten vertraut, offenen Dialog pflegen, wirklich den offenen Dialog pflegen, mit offenen Karten spielen, rechtzeitig informieren, Bürger stark mit in Willensbildungen hineinnehmen, allerdings dann auch den Mut haben zu entscheiden. Und da muss man dann auch die Kraft haben, sich dann mal in den Wind zu stellen. Und es scheint ja selbst in Duderstadt nicht nur die Sonne, da gibt es auch mal Regengüsse, da gibt es auch mal Kälteperioden. Und da muss man dann schon gewappnet sein. Aber da gibt es ja auch eine gute wetterfeste Kleidung, die man sich anlegen sollte. Also in hoher Offenheit den Dialog mit allen Partnern suchen und sich am Wohl der Stadt orientieren. Suchet der Stadt ihr Bestes. Und wenn wir das alle beherzigen, dann habe ich viel Optimismus auch für die Zukunft.
Das war es für heute auch schon wieder mit Eine Stunde, ein Thema auf der 107,1. Donnerstag feiert Wolfgang Nolte dann seinen Abschied als Bürgermeister. Und morgen können ihm Wegbegleiter und Bürger bei einer offiziellen Verabschiedung schon einmal alles Gute für die Zukunft wünschen. Beginn der Veranstaltung ist dann morgen um 16 Uhr im Kopus des Rathauses Duderstadt. Und auch wir vom Stadtradio wünschen Wolfgang Nolte einen angenehmen Ruhestand und halten Sie natürlich darüber auf dem Laufenden, wie der neue Bürgermeister Thorsten Falke die Eichsfeldstadt künftig voranbringt. Bringen will. Mein Name ist Jennifer Bullard und ich bin auch inhaltlich verantwortlich für die Sendung.